Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 319. Philipp, wir sitzen wieder gegenüber, auch wenn es nur digital ist. Aber wir müssen ja ein Fazit unter diesen Februar machen, der doch recht bewegungsintensiv war, Philipp. Du hast es selbst festgestellt, gerade eben wieder. Und ich würde sagen, das wird ein spannendes Hauptthema, weil, die Börsen sind gerade nicht leicht. Ja, dann hier und da eine Krise, dann dort wieder eine Überraschung, da Quartalszahlen, ein Ausblick, der enttäuscht, irgendwas begeistert. Philipp, ich würde sagen, das wird weiterhin ein rasantes Jahr.
Aber ich bin gespannt, weil Marcel bis jetzt bleibt auf jeden Fall dran, weil der Monat war für mich richtig gut. Ja, und ich würde sagen, Marcel, wieso? Nee, aber auch jetzt, auch der letzte Monat. Also der März ist gut angelaufen für mich und auch der letzte Monat. Und wieso, weshalb und warum, obwohl es ja weltpolitisch gerade schon wieder aussieht wie, ach du meine Güte. Ich würde sagen, wieso, weshalb und warum, Marcel, erzählen wir jetzt und wir starten, oder? Ja, Marcel, ich mach's kurz. Was habe ich gekauft? Ich habe einfach mal im Gegensatz zu dir hier, du mit deinen drei Aktien, ich habe 1800 gekauft, ja? Ganz locker flockig im Sparplan in einem Produkt im MSCI World und dazu natürlich auch noch den Global Dividend Leaders. Ich fühle mich einfach sehr wohl. Ich sage es immer wieder, ich habe über 40 Positionen, würde mich auch von keiner trennen und ihr werdet es heute auch wieder hören. Die Position bei mir, die am allermeisten abgerauscht ist nach unten, ich werde es nicht sagen, aber hat was mit Zucker zu tun. Und du sagst, Mensch Philipp, Respekt, du hältst die negativen Sachen ja auch endlich mal durch, ja. Und ja. Deswegen, ich fühle mich wohl und ja, deswegen einfach ganz entspannter Sparplan. Und ihr wisst es ja selber, liebe Community, ich mag ja die langweiligsten und schönsten Geschäftsmodelle der Welt. Also, wenn ihr Ideen habt, Marcel, könnten wir vielleicht auch mal so einen kleinen Check machen, vielleicht mal als Folge. Die Leute schicken uns einfach mal Ideen ein, für dich und für mich. Und die Top 3 gucken wir uns mal an.
Ja? Klingt gut.
Also Aufgabe in die Community.
Langweilige Unternehmen, Compounder.
Langweilige Compounder. Also gut. Unternehmen,
ja,
wo man eigentlich immer sagt, die gibt es in 50 Jahren immer noch und sie stehen auch besser da als heute.
Ja, und nicht jetzt, es muss... Richtig, muss eine Investmentthese vielleicht dazu geschrieben werden. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut. Auf Instagram erreichbar, auf allen Kanälen oder wer natürlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist, der kann das natürlich relativ direkt dann auch machen. Klar.
Marcel, ich lege noch einen drauf.
Boah.
Wer uns eine Investment-Idee schreibt, die es hier in dem Podcast schafft, nächste Woche,
ja,
die 6 Leute, die es schaffen, die laden wir ein in die WhatsApp-Gruppe für einen Monat.
Okay, und was machen wir mit denen, die schon drin sind?
Die schon drin sind... Tja, c'est la vie, würde ich sagen.
Einfach mitmachen, ist auch wichtig.
Genau. Also, oder wer natürlich rein möchte in die WhatsApp-Gruppe, Podcast liken, info@modernvalueinvesting.de, Screenshot schicken oder auch auf Instagram und schon seid ihr kostenlos, aber nicht umsonst einen Monat mit dabei. Marcel, also ich 1800 Unternehmen gekauft, wie war es denn bei dir?
Ja, ich hab mich ein bisschen konzentriert.
Hast dich ein bisschen gestraft?
Ja, fokussiert und konzentriert. Ich habe... letzten Monat ja schon Constellation Energy verkauft gehabt, als ich gesehen habe, dass da eine Abverkaufsbewegung kam. Der Trend war ein bisschen gebrochen und das hat ja dann doch ganz schön gedippt. Und tatsächlich ist es mir bis jetzt gelungen, dass ich es tief getroffen habe. Und so bin ich dann doch schon jetzt zum Ende Februar, Anfang März schon wieder ordentlich im Plus bei Constellation.
Ach, du bist wieder drin?
Ich bin wieder drin. Ich habe sie gekauft, quasi zurückgekauft in mein Depot. Und bin da auch froh drüber, dass ich da wieder eingestiegen bin, weil nach wie vor bleibt die Investmentthese natürlich intakt. Energie, gerade im Zeitalter von KI und dann auch perspektivisch von viel mehr elektrischen Geräten, die einfach diesen Energieengpass haben, wird Constellation natürlich weiter profitieren davon. Und hier hatte ich einfach Glück, dass ich dem Markt-Timing mal gelungen ist und dass ich dann auch wieder den Mut hatte, sofort zuzugreifen, als es dann doch ganz schön günstig aussah. Insofern wurde ich bis jetzt zumindest belohnt. Ja, wir nehmen jetzt am 4. März auf, das muss man vielleicht dazu sagen. Kann sich ja heute und morgen auch schnell wieder ändern bei diesen turbulenten Zeiten. Philipp, mein weiterer Kauf.
Für alle, die es vielleicht auch mal nicht wissen. Also Constellation Energy, sie sind Atomkraftwerkbetreiber in den USA. Sie sind das grünste Stromunternehmen, wenn man Atomkraft als grün für sich klassifiziert. tatsächlich der Welt, auch größer als Next Era Energy. Und ich bin ja damals drauf gekommen, Marcel, weil ich ja immer Next Era ein bisschen skeptisch gegenüberstand und habe gesagt, ich muss mal eine Alternative finden. Und wer diesen Podcast abonniert und fleißig zuhört, der wird Constellation Energy gehört haben im Jahr 2022. Ja, und wer die Reise mitgegangen ist, ist schon 450% im Plus.
Ja, das habe ich das nicht. Das
vielleicht nur mal so am Rande.
Aber trotzdem waren es gute Gewinne für einen eigentlich Defensivwert, muss man ja auch sagen. Also Constellation Energy als Energieversorger jetzt kein Hightech-Unternehmen, sondern natürlich jetzt einfach, ja, aber auch NextEra Energy, du hast sie angesprochen, haben tatsächlich neue Hochs erreicht und sind bei mir wieder mal oder endlich mal im grünen Bereich seit lang. Die, ja, fand ich auch gut. Also hier sieht man, dass beide ja, performen und natürlich diesen Engpass irgendwo auch einpreisen werden. Da ist auch viel geplant. Ein weiteres Unternehmen, was ich als KI-Gewinner Anfang des Jahres in ein paar Folgen vorher schon mal angesprochen habe, ist RELX, also R-E-L-X, ja, ein Unternehmen, welches doch, ich sag mal, einen Datenbruchgraben hat, der einfach mal von der öffentlichen KI nicht so schnell ja, irgendwo herausgefordert werden kann. Insofern bleiben die Kunden natürlich sehr stark. Auch die Zahlen von RELX waren sehr gut und zeigen nach wie vor eine sehr gute Zunahme auch gerade der digitalen Dienste, die sie anbieten. Auch hier hatte ich das Glück, dass ich an einem guten Zeitpunkt eingestiegen bin, denn aktuell läuft die Gegenbewegung. Der Trendbruch ist noch nicht erfolgt, aber die Gegenbewegung ist zumindest schon mal im vollen Gange. Ich plane auch hier weiterhin zu halten, weil ich glaube, dass RELX vor allen Dingen KI-Gewinner sein kann, weil sie, sobald sie die KI nutzen für ihre technischen Sachen, oder für ihre Daten, könnten hier natürlich auch für die Kunden deutliche Mehrwerte gehoben werden. Und obwohl die Kosten für RELX steigen werden für die Dienstleistung des KI-Nutzens, werden sie natürlich auch höhere Preise bei den Kunden durchsetzen können, weil sie einfach alternativlos sind bei dem, was sie machen. Für alle, die wissen wollen, was sie machen, gerne nochmal die Folge anhören, wo wir dann mal die, ja, die
letzte Woche war das
Gewinner. So. Nee, es war, also das war schon ein Stück länger her, lieber Philipp. Ich weiß, deine Zeit ist sowieso, wo man sagt, so, oh, ja, kommt mir vor, als wäre es eine Woche her, aber ich suche es nochmal raus, um die Folge ja, zuverlässig natürlich mitzugeben. Das war die Folge. Das war die Folge, wo haben wir es? Anthropic Shock vom 7.2. Also da gerne nochmal zurückschalten. Da haben wir neben Wolters Kluwer auch die Geschäftsmodelle von RELX, Moody's, S&P Global und Co. vorgestellt nochmal und auch den KI-Check hinterlegt. Also da der Querverweis nochmal zur Anthropic oder Anthropic Shock Folge. Genau, die habe ich also gekauft. Außerdem bin ich jetzt bei, also wie du auch, on board bei Moody's und S&P Global. Auch das habe ich in der WhatsApp-Gruppe mitgeteilt, ebenfalls aus eigentlich gleichen Gründen. Völlig unantastbare Geschäftsmodelle aus meiner Sicht. Eigentlich bin ich auch bei AppLovin. Das hatte vor allen Dingen auch charttechnische Gründe, weil sie schön auf ihre Trendlinie gefallen sind. War eine ganz gute Geschichte. Aktuell 20% im Plus, hat sie also auch dahingehend zum Zeitpunkt jetzt ganz gut gelohnt. Und ja, finde ich auch weiterhin spannend. Auch hier muss man sagen, ist der KI-Programm relativ groß, weil sie einfach selber mit KI schon sehr erfolgreich arbeiten. Wir kommen gleich noch auf also tiefer rein. Deswegen nenne ich es jetzt bloß. Ich bin bei Coinbase eingestiegen. Außerdem eingestiegen bin ich bei Nemetschek. Da bist du ja schon lange an Bord.
Ja.
Glaube ich. Ja. Also per Sparplan hattest du, ne? Eine längere Zeit.
Genau.
Ja. Ja, siehste, ich höre dir zu, vielleicht.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, aber ja, das auch, ist, wir haben ja auch, ja. Aber da haben wir das letzte Woche drüber gesprochen, um das ja, ganze Thema.
Ist insofern spannend, haben wir letzte Woche drüber gesprochen und auch hier hatte ich ja gesagt gehabt, dass die KI hier keine, ja, also eher genutzt werden kann von Nemetschek, aber eben nicht als wirkliche Gefahr dasteht. Ja. Und auch ein Unternehmen, worauf wir heute in dieser Folge ein bisschen eingehen werden, ist SPS Commerce und ja, ist ein spannendes Unternehmen, ein Hidden Champion, den man eigentlich gar nicht so auf dem Schirm hat. Und da kommen wir also auch gleich drauf. Ja, ich würde sagen, wir fangen
direkt über über deinen ersten Kauf sprechen, okay. Nämlich über Coinbase, oder?
Ja, genau, richtig. Und du weißt ja, Philipp, Krypto ist ja gerade am Boden so ein bisschen und Bitcoin, ja, da kriegen ja quasi einen Kursziel nach dem anderen, was jetzt gerade wieder sinkt und sinkt und sinkt. Und es ist ja mehr als nur eine Krypto, ja, die bei Coinbase zu handeln ist, sonst gibt es ja viel, viel mehr. Und 95% der Einnahmen von Coinbase sind eben Transaktionsgebühren. Und es gibt natürlich auch Abo-Modelle, wo man dann bestimmte Vorteile hat im Hinblick der Trading-Geschichten. Aber warum habe ich sie gekauft? Einmal charttechnisch, sie sind an einer wunderbaren Unterstützung. Das sehen wir gleich auch nochmal für alle, die unser Podcast auch optisch verfolgen. Darüber hinaus finde ich sie gerade recht günstig bewertet, in diesem leichten Krypto-Winter, wenn man so möchte. Ich glaube, dass wir da die Tiefs so langsam gesehen haben und der Weg nach oben wieder möglich ist. Es ist, das möchte ich vielleicht vorweg sagen, ein Trade. Es ist für mich keine Buy-and-Hold-Position, weil Coinbase, lieber Philipp, ist in meinen Augen ein absoluter Zykliker. Denn na klar, wenn der Kryptokurs oder allgemein Bitcoin und Co. fallen, dann gibt es natürlich auch sinkende Gebühren. Klar, das ist natürlich während der Hochhandelszeiten schon auch gut für Coinbase, aber dann, wenn es so ein bisschen halt die Nachfrage nach Krypto ein bisschen nachgelassen hat oder mal eine Zeit lang einfach ein bisschen brach liegt, ist es auch spürbar bei den, vor allen Dingen auch bei den Gewinnen, was es eben zum Zykliker macht, weshalb ich hier eher die Zyklik von unten nach oben mitnehmen möchte und dann auch wieder verkaufen will. Auch hier muss ich sagen, wie gesagt, Stand heute, der März ist schon gut angelaufen, 25% seit Einstieg im Plus, hat sie also hier auch schon ganz gut gezeigt. Aber weißt du, was ich hier sehr spannend finde, Philipp? Diese Predictions-Märkte, was ja Robin Hood auch aufgreift.
Polymarket, ja.
Polymarket, genau. Ist ja bei Coinbase auch ein Thema. Und ich glaube, das könnte noch sehr spannend werden für Robin Hood auf der einen Seite, die ich übrigens auch sehr attraktiv finde aktuell auf dem Kursniveau, aber dazu gerne später mal mehr. Und Coinbase eben ebenfalls. Und ich glaube, das könnte spannend werden. Zudem noch der Rückenwind der ganzen Krypto-Geschichten, die am Ende vom Staat ausgehen. Ja, also die Trump-Regierung hat ja dann doch, ich sag mal, positive Regulierung angesetzt, was natürlich dann wiederum die Seriösen stärkt und gleichzeitig aber auch ein bisschen die extremsten Zügel eben gelockert, was natürlich wiederum auch für Coinbase ganz gut sein könnte. Insofern bleibt das spannend und sind ja einer der größten am Ende des Tages und auch institutionelle Anleger sind ja hier über Coinbase auch mit on board, was natürlich das Ganze seriös genug macht, um das Thema Krypto spielen zu können, also, ohne dass man Krypto selbst kaufen muss vielleicht. Ne? Oder Philipp, was meinst du?
Ich muss dir auch zustimmen. Also sie sind ein Zykliker und Marcel, wenn wir uns das auch angucken, das Wachstum dieses Jahr, Rückgang, hohes KGV, man kauft Zykliker, wenn die am Boden sind, ja, wenn keiner mehr Bock hat, wenn keiner mehr drüber redet. Aber Marcel, damit ich jetzt auch von dir profitiere, kommt jetzt meine Spekulation diese Woche.
Oh, das geht schnell.
Coinbase wird bis Ende des Jahres, und wir sind ja hier im Tech-Bereich, deswegen setze ich die Latte ein bisschen höher, die Nasdaq schlagen.
Oh, okay. Ich wünsche es mir.
Ja, also das kommt hier jetzt schon rein, ja. Folge 319, da wird nicht mehr viel passieren. Also, und wenn es dann anschlägt und du weißt selber, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, nächstes Jahr sieht das schon wieder alles besser aus, laut den Analysten. Mögen sie recht haben. Und Marcel, dann glaube ich persönlich, wirst du hier gut 100% mitnehmen.
Ja, wäre super. Ne? Insofern, also eins noch vielleicht zu den Zahlen. Ich meine, jetzt ist ja gerade Krypto ein bisschen am Boden, muss man ja sagen. Ja, es ist jetzt nicht so gefragt, wie es vielleicht so manch andere Sachen. Und sie rutscht nicht mehr in die Verlustzone. Ja, das war ja vor ein paar Jahren noch anders. Da musste man wirklich um die Gewinne zittern. Jetzt gehen sie nur zurück, was ja, ich sag mal, immer noch komfortabel ist, dass man sagen kann, okay, man hat zumindest dann immer noch ein operativ wirtschaftliches Unternehmen. Ja. Und bei einer Cash-Position von 11,6 Milliarden sind sie natürlich jetzt auch gut aufgestellt, um vielleicht strategische Übernahmen zu tätigen. Klar, sie haben Schulden von fast 8 Milliarden, aber das können sie eben über ihr Cash mehr als decken und sie verdienen ja eben auch Geld und perspektivisch vielleicht noch mehr. Insofern bleibt es doch immer spannend. Aber du weißt, Zykliker ist für mich kein Buy-and-Hold-Thema, möchte ich immer wieder gern dazu sagen. Und auch zum Chart muss man vielleicht sagen, war es eben attraktiv, weil man diese Unterstützung bei 143 oder 144 Dollar nochmal getroffen hat und tatsächlich dort auch wieder mal eine Wendung vollzogen hat. 2024 war das schon mal der Fall, 2025 war es schon mal der Fall. Insofern bleibt es eben spannend und wenn man bedenkt, dass jetzt eben die Volatilität ist sehr hoch. An den Hochs war sie ja letztes Jahr kurzzeitig bei 400 Dollar. Ja, aktuell ist sie bei 160. Also man sieht, hier kann man halt kurzfristig auch ganz schön mal Rendite machen. Man muss halt auch mal irgendwann vielleicht die Gier ausschalten und dann auch einfach mal Gewinne mitnehmen, was vielleicht auch nicht ganz schadet, denn die Aktie kommt, wie ein Zykliker eben, relativ schnell mal wieder runter. Daher für mich keine Buy-and-Hold-Position.
Nein.
Wird, als Trader natürlich spannend, klar. Eine Spekulation bleibt es natürlich auch ob Polymarkets vielleicht dann nach und nach greift und vielleicht auch ein bisschen mehr die Zyklik rausnimmt. ist ja auch denkbar. Und ja, als High-Growth-Unternehmen kann man es zumindest umsatzseitig durchaus immer wieder mal sehen. Für dich ist sicherlich kein Kauf, Philipp.
Nein, kein Kauf, aber nicht, ich, wenn ich Zeit hätte, mich damit zu beschäftigen, könnte ich mir es als spekulative Position vorstellen. Ja, und wenn ich mir die Zeit nehmen wollen würde, das muss man auch einfach mal dazu sagen. Lieber verbringe ich einen schönen Nachmittag mit dir.
Das wäre unbezahlbar.
Schön. Unbezahlbar. du hast noch ein Unternehmen gekauft, nämlich SPS Commerce.
Ja,
und richtig. Hier steht gut geschrieben, das digitale Rückgrat der Retail-Lieferkette. Wer sind Sie? Was machen Sie, Marcel? Erzähl mal.
Ja, SPS Commerce habe ich schon sehr lange auf dem Schirm. Ich beobachte sie einfach, weil ich sie spannend finde. Sie sind quasi unumgänglich, vor allen Dingen in der US-Wirtschaft, alles, was den Einzelhandel betrifft. Also wenn du bei Walmart gelistet werden willst mit einem Produkt, keine Ahnung, lass uns, was ist gerade Trend, Proteinriegel machen. Wir verkaufen Proteinriegel. Wir möchten gerne bei Walmart gelistet werden und sind nicht Kunde bei SPS Commerce und damit auch nicht die richtige ID oder EDI-Plattform, dann haben wir ein Problem, weil wir werden nicht gelistet. Ja, es ist einfach dann zu umständlich, andere Systeme anzuspielen und das gilt für Lieferanten, die also auch irgendwo zwischen Anbieter und Verkäufer stehen und eben auch Walmart dann in dem Falle und eben auch für Anbieter selbst, wie zum Beispiel der Proteinhersteller XY. Und da kommst du in den USA nicht an SPS Commerce vorbei, wenn du in den Hauptretailern gelistet werden möchtest. Walmart, Home Depot, aber auch noch viele, viele mehr kann man sich mal anschauen auf der Website von SPS Commerce. Da sieht man erstmal, was das für ein Rückgrat ist. Und hier könnte man ja auch sagen, na gut, die Software, die es ermöglicht, könnte ja KI-technisch gefährlich werden, was natürlich vielleicht auch ein Grund war, warum die Aktie so abgerauscht ist, unter anderem muss man sagen. Aber da muss man auch wiederum feststellen, dass wenn ich jetzt schnell mal eine Software bauen lasse und ein Unternehmen gründe über Cloud, ist es sehr schwierig, dieses Netzwerk, was SPS Commerce hier wirklich, ich sag mal, bis in die Spitze getrieben hat, zumindest in den USA oder Nordamerika, das wieder zu finden, das ist, oder das schnell so aufzubauen, dass auch der Vertrauen entsteht bei dem Händler, ja, und dass die Einfachheit dann auch, diese Software adaptiert ist bei allen plötzlich, von heute auf morgen oder von innerhalb von wenigen Monaten, das ist super unwahrscheinlich. Und ja, was macht dieses System? Also es automatisiert natürlich Bestellprozesse, Rechnungen, Logistik, also alles, was über die Systeme läuft, ist eben hier so eine Art Standard. Und deswegen wirklich ein Rückgrat des Ganzen und das Ganze natürlich wiederum als Abonnement, also sprich Abo-Umsätze, was natürlich am Ende immer eine stabile Geschichte ist. Und aktuell gibt es natürlich ein paar Probleme, hat auch das Unternehmen gekennzeichnet, man merkt es und das hat man auch bei den Quartalszahlen häufiger auch gesehen. Der Retail-Markt ist etwas zyklisch im Moment und hat gerade auch den Gegenwind. Ja, also Unsicherheiten, gerade auch dahingehend die wirtschaftlichen Unsicherheiten. Nach wie vor Inflation bleibt trotzdem ein Thema in den USA und deswegen hat man hier noch ein bisschen Herausforderungen, warum der Umsatz gesunken ist. Man hat also dem Markt mitgeteilt, dass man nicht mehr über 10% wächst, sondern man plant für dieses Jahr 7% und das kann natürlich dann wieder mehr werden, wenn es einfach sich normalisiert. Und dieser Schock hat diese Aktie bei den Quartalszahlen nochmal so stark gedrückt, dass die Bewertung schon sehr, sehr günstig ist. Darauf kommen wir auch gleich nochmal. Wichtig ist nur, dass man hier wirklich, ich sag mal, das komplette Rückgrat des Handelssystems ist. Und mit dem Wissen kann man sich die die generellen Zahlen mal anschauen. Philipp, die fundamentalen Daten zeigen mir persönlich, dass auch wenn das Wachstum jetzt ein Stück runtergekommen ist, ist man ja hochprofitabel. Ja, man weist ein KGV von 13 aus für das jetzt laufende Geschäftsjahr, was man anpeilt.
Wahnsinn.
Das ist sehr wenig. Und trotzdem wächst man ja. Also es ist kein Rückschritt oder man hat im Prinzip keinerlei Senkung drin. Und gegebenenfalls läuft es dieses Jahr auch schon wieder besser in den nächsten Quartalen. Kann ja auch sein. Ich möchte auch anmerken, dass man mit KI auch vielleicht leichter in der Produktentwicklung ist und vielleicht neuere Produkte vielleicht schon wieder in den Handel bringen muss. Ja, das würde natürlich Rückenwind geben für SPS Commerce. Insofern ist vielleicht auch das Überraschungspotenzial recht einfach und groß. Sie sind in den letzten Jahren eigentlich immer gut gewachsen. Die haben tatsächlich eine Durchschnittsperformance, die selbst auf diesem Niveau immer noch sehr gut ist, muss man sagen, also auch den Markt schlägt. Und jetzt hat man eine Marktcap von 2,1 Milliarde. Bei, ich sag mal, fast keinen Schulden, bei Cash, 150. Also einen Enterprise Value von genau 2 Milliarden, muss man sagen. Philipp, Das ist für mich ein gefundenes
Wahnsinn.
Fressen, ein sehr gefundenes Fressen für Private Equity Investoren, die genau solche
Das klingt
Geschäftsmodelle
auf jeden
lieben.
Fall spannend.
Ja, es ist super günstig, es ist erfolgreich, es sind wiederkehrende Umsätze. Ich glaube, hier könnte man auch sehr schnell mal eine ja, Private Equity Übernahme sehen, ohne dass sie sich jetzt extrem weit aus dem Fenster lehnen müssten finanziell. Denn selbst wenn du hier 4 Milliarden hinlegst, ist es ja am Ende noch eine Bewertung auf 26er KGV, wenn man bedenkt, dass sie das dann wieder sportlicher hinkriegen. Sie sagen, wir peppen hier das Unternehmen auf nochmal, senken vielleicht Kosten auf der einen oder anderen Stelle, was ja so ein Private Equity macht. Dann könnte das auf dem Niveau langsam spannend sein. Und Philipp, das ist meine Spekulation heute. Ich glaube, dass wir dieses Jahr noch ein Übernahmeangebot hören für SPS Commerce. Punkt,
Was
den ich
denkst
vielleicht
du,
gar nicht kriege am
wie
Ende
ist
des
dann
Jahres.
so ein Aufschlag? Also womit rechnest du da?
Ja, ich glaube, selbst wenn man 3,8 bis 4 Milliarden jetzt macht auf dem Niveau, ich denke, dass, also selbst wenn man noch ein bisschen mehr macht, ist es ja für das Private Equity Unternehmen trotzdem noch super. Ja. Das Einzige, was dagegen steht als Argument, das muss man vielleicht auch sagen, SPS Commerce plant managementtechnisch schon sehr langfristig. Also sie sind halt so aufgestellt, auch die letzten Jahre, dass sie jetzt nicht mal ad hoc, ja, sie sind also kein wahnsinniger sportlicher Kandidat am Aktienmarkt, sondern sie sind schon sehr solide mit einem sehr gesetzten Management, was eben, ich sag mal, langfristig plant. Ja, das muss man dazu sagen, da ist so eine Private Equity Übernahme vielleicht nicht immer willkommen. Aber wer weiß, am Ende, das Geld lockt ja jeden. Ne? Das ist ja am Ende auch ein Fakt. Und ja, die
Ja.
Spekulation hast du sicherlich notiert für uns. Und
Ist aufgeschrieben.
ich würde noch mal kurz zum Chart gehen. Hier sieht man eine schöne Treppe nach unten. Also wenn man mal in den Keller wollte, sollte man diesem Chart folgen, zumindest innerhalb der letzten 2 Jahre, was es eben zu dieser Bewertung macht. Man muss sagen, SPS Commerce bei $200 oder so waren echt Riesenbewertungen. Ne? Deswegen, sie war eigentlich ein Dauerläufer lange Zeit, weshalb ich sie auch auf dem Schirm hatte, weil ich das Geschäftsmodell immer sehr spannend finde und Logistik und das ganze Thema, das wird sich halt nicht verschlechtern. Gerade auch durch diversifizierte Lieferketten wird das auch nochmal ein Thema sein, was da sicherlich spannend sein wird für SPS. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen die Talsohle erreicht. Bei dieser Bewertung ist zumindest das Chancen-Risiken-Verhältnis, dass die Aktie unter die $50 fällt, in meinen Augen relativ gering und aktuell läuft sie ja an, die Aktie, aber gut, das kann natürlich auch eine technische Gegenbewegung sein, wie wir sie auch schon öfter natürlich in einer Treppe gesehen haben, die ja dann meistens bedeutet bei einem Abwärtstrend 2 Schritte zurück, einen Schritt wieder rauf und mal sehen, ob
Ah,
dieser
das sieht
Trend hier
doch
beendet werden
alles.
kann.
Das sieht doch wirklich, also muss man wirklich sagen, Marcel, das sieht alles solide aus. Also ich bin trotzdem der Meinung, für mich ist es kein Kauf. Aber wenn man das jetzt so mitgeht, könnte man vielleicht eine spekulative Position oder einen Sparplan noch aufbauen. Also viel Downside sehe ich hier tatsächlich auch nicht.
Ansonsten Buy and Hold hätte sich jetzt, wenn man es sehr langfristig sieht, gelohnt. Wenn man es ab 2024 gesehen hätte, hätte man gesagt, okay, Geldgrab, ne? Aber es ist halt immer eine Zeitpunktsbetrachtung und deswegen sagen wir auch immer, langfristig Investmententscheidungen treffen. Das macht dann meistens auch Sinn. Natürlich ist es eine Spekulation und für Trading würde es sich natürlich auch lohnen innerhalb dieser Range, die immer hin und her läuft.
Wie ist es denn sonst? Erzähl mal, hast du diesen Monat was verkauft? Also bei mir war es ja ein Satz mit X, nix. Und du?
Ja, ich habe verkauft tatsächlich, also meine IONOS-Position hat es ausgestoppt tatsächlich, hatte ich ja einen Stop-Loss bei 8% und da ja auch dort Bodenbildung da war, aber die neuen Zahlen und auch diese KI-Angst hat dann wiederum gegriffen und das war dann halt so, schade drum, zwischenzeitlich war es auch mal ein Plus, aber gut, hat man halt verkauft. CoreWeave hatte ich erst eine Tranche rausgegeben oder vom Tisch genommen und dann jetzt die zweite, weil CoreWeave nach wie vor in einem Abwärtstrend steckt, charttechnisch. Und immer an der Trendlinie habe ich quasi zweimal verkauft. Jetzt ist ja die Aktie tatsächlich nach den Quartalszahlen wieder runtergerauscht auf die knapp $78. Oder das hätte man schon wieder einsteigen können. Aber ich habe es verpasst. Ist auch nicht schlimm, weil der Trend ja nach wie vor negativ intakt ist. Was ja, die Zahlen waren auch stark, muss man dazu sagen. CoreWeave hat wahnsinniges Wachstum. Aber auch ein CapEx von $32 Milliarden Dollar für dieses Jahr angekündigt. Das ist halt auch viel, wenn man bedenkt, dass sie 5 Milliarden
Unfassbar.
verdient haben letztes Jahr oder Umsatz gemacht haben. Und das natürlich bei hohen Verlusten, die weiterhin natürlich ausgeweitet sind. Ne? Und einen Glückstreffer hatte ich ja. Was heißt Glückstreffer? Auch da habe ich gedacht, okay, im Tief mal gekauft, Rivian. Und dann kamen die Quartalszahlen und da ging ja die Aktie 30, 40% hoch. Habe ich gleich am nächsten Tag einkassiert, habe gesagt, alles klar, passt, nehme ich mit. Ja, war dankbar und das habe ich dann quasi auch wieder verkauft. Das war so ein 2, 3 Tages Trade, Ja, 3 Tage vorher gekauft und dann raus. Aber 30-40%?
Ja, ist ja ne, hallo.
Ein Träumchen. Kann man ja da, nur.
Ja, holen. Nur den Hut ziehen, ja. Nur den Hut ziehen. Also tatsächlich. Marcel, viele fragen sich ja immer, Mensch, wo wird denn eigentlich gehandelt? Wo handelt ihr zwei? Und ich persönlich kann ja immer nur sagen, ich handle bei unserem Werbepartner heute. Meine Frau handelt da, aber auch unsere Kinder handeln da. Und das ist nämlich die Consorsbank. Und sie bieten einen riesen Mehrwert. Klar, kostet zwar ein paar Gebühren, aber ich habe alles schön übersichtlich. Die Großeltern, Urgroßeltern können alle einzahlen. Und es ist einfach für mich eine schöne Oberfläche, Web und App. Und sie belohnen ja auch, je mehr man auch handelt, desto günstiger werden die Gebühren. Ich finde, das ist eigentlich ein schönes Modell. Die Sparpläne, die meisten sind umsonst, die ich besparplane auch. Und Marcel, was hältst du davon, wenn wir jetzt den lieben Stefan zu Wort kommen lassen und alle einmal kurz durchatmen, bevor es in unsere Top- und Flop-Entwicklung des letzten Monats geht?
Eine gute Idee. Philipp, kannst du noch ganz kurz vorstellen, wer ist Stefan? Bitte. Für die, die neu dabei sind.
Stefan ist von der Consorsbank, er ist da der Chief Investment Officer, also wirklich ein Bulle, ein richtiger Bulle, ja. Wir zwei sind hier die Büllchen und deswegen, Stefan, gib uns doch mal deinen Take zur aktuellen Einschätzung. Viel Spaß.
Der Angriff auf den Iran durch die USA und durch Israel war an sich genommen sicherlich weniger eine Überraschung. Was die Märkte überrascht hat, war der Umfang und auch die Art und Weise, wie der Iran reagiert hat. Die Straße von Hormuz ist zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin geschlossen und es gab vereinzelt ja auch Angriffe auf Ölinfrastruktur. In der Folge dann ja in dieser Woche die Märkte deutlich schwächer gegangen. Wenngleich wir jetzt heute am Mittwoch schon wieder eine kleine Erholung oder sowas wie eine Stabilisierung sehen. Hier hat, glaube ich, auch geholfen, dass Donald Trump gestern ja dann auch nochmal gesagt hat, dass die USA die Sicherheit der Passage durch die Straße von Hormuz garantieren würden, dass sie auch Versicherung letzten Endes offerieren würden für die entsprechenden Reedereien. Und das hat, glaube ich, so ein kleines bisschen auch dazu geführt, dass sich der Markt hier ein bisschen beruhigt, insbesondere weil es jetzt ganz kurzfristig auch zu keiner weiteren Verschärfung der Situation da unten im Nahen Osten gekommen ist. Jetzt fühlt sich das gerade nach dem Abverkauf von Dienstag natürlich alles sehr dramatisch an. Ich glaube, es macht aber Sinn, sich einfach in Gedächtnis zu rufen, dass auf Indexebene Europa weniger als 4% in vielen Fällen vom Allzeithoch oder zumindest vom 52-Wochen-Hoch entfernt ist. Teilweise ist es ein bisschen mehr. Die USA reden wir von irgendwas zwischen 3% und 4%. Das ist also gar nicht so dramatisch, wie sich das hier aktuell anfühlt. Etwas anders sieht's in Asien aus. Der Kospi hat nochmal richtig auf den Deckel bekommen. 12% ja verloren heute Nacht. Das hat nicht zuletzt was damit zu tun, dass Südkorea rund 70% seiner Energieimporte, und die Jungs müssen fast 100% ihres Energiebedarfs importieren, muss durch die Straße von Hormuz. Das heißt, wenn die länger zu ist, dann hat Korea definitiv ein Versorgungsproblem. Und gleichzeitig ist der Kospi natürlich auch über die letzten paar Wochen, eigentlich über das letzte Jahr, natürlich bombastisch gelaufen. Trotz jetzt mittlerweile einer Korrektur von 20% von den Höchstständen ist der Markt aufs letzte Jahr immer noch etwas über 105% im Plus. Also da sieht man's, der Markt war extrem heiß gelaufen und dann geht da natürlich auch mit ein bisschen mehr Schwung die Luft raus. Ich glaube nach wie vor nicht, dass wir hier mittel- bis langfristig deutlich negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft sehen werden. Das wäre wahrscheinlich dann der Fall, wenn der Ölpreis von hier aus nochmal deutlich höher ginge, weil die Straße von Hormuz länger blockiert bleibt und oder weil wir deutliche Produktionsausfälle durch die Zerstörung von Produktions- und Transportkapazitäten im Golf sehen. Das ist im Augenblick nicht unser Szenario. Das heißt, man sollte jetzt nicht in Panik verfallen, sollte gucken, was passiert da unten, was macht der Ölpreis, stabilisiert sich das? Wenn er sich stabilisiert, dann glaube ich, kann man durchaus anfangen, da auch wieder sukzessive Positionen zu nehmen. Ich würde mir also schon durchaus jetzt ein bisschen so eine Shoppinglist zurechtstellen, um einfach mal zu gucken, was für Aktien, welche Werte möchte ich denn auf günstigen Niveaus eventuell dann hier nochmal einsammeln. Wer nach potenziellen Gewinnern sucht der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus, da gibt es glaube ich zwei Sektoren, die im Augenblick rausstechen. Das eine ist wenig überraschend der Verteidigungssektor, insbesondere das Thema der Luftverteidigung. Der ist hier, glaube ich, zunehmend von Bedeutung, denn es macht ökonomisch überhaupt keinen Sinn, mit Raketen, die mehreren hunderttausend Dollar pro Stück kosten, auf Drohnen zu schießen, die teilweise nur wenige tausend Dollar kosten. Du hast halt in der Regel auch einfach nicht so viele Raketen, wie der Gegner günstige Drohnen hat. Das heißt, das Thema der Drohnenbekämpfung, Drohnenabwehr wird immer wichtiger und das halt eben nicht mit den Raketen, die eigentlich für andere Sachen ursprünglich mal gebaut wurden. Also sollte man, glaube ich, gucken, welche Unternehmen da durchaus aktiv sind. Gleichzeitig sieht man aber natürlich auch, dass Drohnen auch als Offensivwaffe zunehmend Bedeutung gewinnen. Das ist also eine Fortsetzung dessen, was wir leider Gottes, muss man sagen, auch schon aus dem Ukraine-Krieg kennen. Weiterer Sektor, der, glaube ich, ganz interessant sein kann, ist das Thema Öl- und Gas-Services. Hier haben wir zwar die letzten Tage und Wochen schon einen deutlichen Kursanstieg gesehen. Allerdings, wenn man sich die Charts mal auf 10 bis 15 Jahre anguckt, dann sieht man, dass das eher ein Tropfen auf den heißen Stein war. Der Sektor dürfte einerseits natürlich auch davon profitieren, wenn weitere Infrastruktur zerstört wird, einfach weil sie ersetzt werden muss. Aber selbst wenn dieses Worst-Case-Szenario nicht eintritt, denke ich schon, dass die aktuelle Situation einfach auch nochmal ein Stück weit ein Weckruf ist, dass man sich überlegen muss, wie man dieses Nadelöhr, den Flaschenhals, Straße von Hormuz entschärfen kann. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir weitere Bauten von Pipeline etc. pp. Sehen, um halt auch Möglichkeiten zu haben, das Öl anderweitig von den Förderländern dann letzten Endes in den Weltmarkt zu bekommen. Und auch dafür sollten diese Werte profitieren.
Ja, vielen lieben Dank, lieber Stefan. Philipp, zurück zu unserer Performance in diesem Monat und der Februar 2026, wie gesagt, war durchwachsen. Wir haben doch recht hohe Zahlen im Positiven, aber auch im Negativen. Und ich möchte von dir jetzt wissen, Philipp, was waren deine Top 3 in diesem Monat?
Ich hätte es niemals für möglich gehalten, diese dreimal in der Konstellation oben zu sehen. Aber Vonovia mit 16%, UL Solutions mit 21% und die Telekom mit 24%. Also da sieht man auch wieder, auch mit totgesagten Geschäftsmodellen, wie es ja in der WhatsApp-Gruppe die Woche so ein bisschen rausklang, muss man einfach sagen, im Einkauf liegt der Gewinn auch. Also egal was, also klar, man muss es natürlich immer beobachten, aber man kann auch 25% mit solchen Dickschiffen machen. Ne?
Ja, also vielleicht der Hinweis, weil du gesagt hast, totgesagte für alle, die jetzt nicht in der WhatsApp-Gruppe sind, natürlich ein wichtiger Hinweis, also Telekom, Deutsche Telekom, von der wir jetzt reden, ist natürlich nicht totgesagt, klar, aber wir haben natürlich große Herausforderungen, gerade das Satelliten-Internet, ne? Aber sie sind natürlich schlau genug und mit dem, wie ich deklariere, besten CEO Deutschlands, zumindest von den DAX-Konzernen, haben sie natürlich pfiffigerweise schon mal den Starlink-Kooperationsvertrag eben unterschrieben, weshalb sie natürlich hier die letzten Lücken im Funk schließen wollen, mit Hilfe von der Starlink-Technologie. Denn es ist kein Geheimnis, dass Starlink früher oder später oder auch Amazon Kuiper wahrscheinlich diesen Mobilfunkmarkt angeht und dann natürlich ganz anders skalieren kann. Ne? Also hier gibt es Herausforderungen und das funktioniert ja ganz gut. Und wenn das Ganze günstiger ist als, ich sag mal, ein Telekom-Vertrag, der ja schon, wenn man mal auf die Seite geht, nicht ganz billig ist, ja, für die Leistung, das kann man durchaus auch günstiger erhalten, je nach Ansprüche, dann ist das natürlich ja etwas, wo die Telekom schon eine Strategie entwerfen muss und das machen sie ja offensichtlich sehr, sehr klug, wahrscheinlich auch voraussichtlich. Vodafone hat das auch gemacht, habe ich glaube ich gelesen. Vodafone macht es mit Amazon und hat da schon auch tatsächlich da den Move mit angelehnt, weil sie eben auch sehen, dass die Gefahr da nicht ganz ohne ist. Ne? Wenn es dann deutlich günstiger ist, du hast überall Abdeckung, egal wo du bist, dann ist es natürlich schon nochmal was anderes, als wenn du dann von einem Loch zum nächsten rennst und merkst so, oh, wieder kein Empfang, ne? Was wir ja auch immer mal erleben, wenn wir telefonieren, Philipp. Bleibt ja nicht aus. Okay. Ja, meine Top waren auch UL Solutions natürlich auf Platz 3 mit 21%. Top, wirklich auch starke Zahlen, schön überrascht. Ist ein wirklicher Compounder, gefällt mir gut. Eine Hinscharf-Aktie, die ich ja im Depot habe, ist wieder zurückgekommen, nachdem sie auch ein bisschen ins Minus gerauscht ist letzten Monat. Nach auch hier guten Quartalszahlen hat das ganz gut wieder gezogen. Und meine Circle Internet Group hat den Monat gewonnen mit 40%. Ist quasi wieder beim Plus minus Null, war zeitweise eben deutlich tiefer, aber auch hier die Zahlen explosiv gut, weit über den Analystenerwartungen. Das Wachstum nimmt in der Dynamik zu, weshalb die Aktie jetzt auch im März schon wieder sehr gut angelaufen ist und jetzt, glaube ich, schon knapp 50 stehen müssten seit eben dem Anfang Februar. Insofern auch das sehr erfolgreich. Wo hast du leiden müssen?
Also auf jeden Fall bei CrowdStrike, hätte ich ja so persönlich nicht gedacht, weil es ist ja trotzdem immer noch total wichtig, das ganze Thema Cybersecurity, und das wird ja auch nicht weniger, ja, also das wissen wir doch auch alle. Und dann dazu natürlich S&P Global, als würde es keine Ratings mehr geben, und Novo Nordisk, Wahnsinn, sie minus 36%, aber ja, also ich war gerade im Restaurant, es wird nicht weniger, was man isst, ja?
Das von dem Zucker.
Ja, das muss man einfach sagen. Du bist, was du isst. Ja. Nein, also deswegen.
Ein Duplo.
Ein Duplo zum Beispiel. Ja. Du weißt, was ich meine. Und deswegen, da einfach weitermachen. Ganz entspannt. Sparplan wird es vielleicht sogar langsam mal überlegen zu starten. Also.
Ja.
Wie ist denn bei dir?
Ja, das eine Leid des anderen Freud, ne? Also S&P Global ist ja bei mir erst ins Depot gelandet jetzt aufgrund des Rücksetzers. Völlig unsinnige Rücksetzer, davon abgesehen. Aber ist ja wunderbar, freut man sich ja, dass man Chancen kriegt. Blue Owl ist bei minus 19%. Ich glaube, du hast die gar nicht mehr, ne?
Nein, Blue Owl Capital habe ich nicht mehr. War einfach, man muss sich noch ein bisschen mehr mit dem Private Credit, und da will ja auch BlackRock mit rein, und deswegen bin ich bei BlackRock einfach damit drin.
Ja, rote Laternenkandidat Upstart ist wieder mal 29% runtergesegelt. Und Novo Nordisk, 36% minus, ja, wie du schon auch hast. Faszinierend, ja, was für eine Nachricht, die, ich sag mal, trotzdem unwesentlich schlechter ist als von Eli Lilly. Gerade bei so einem riesen Markt, den man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss, ne? Und da ist es ja nur zugelassen für, ja, ich sag mal, abnehmen, ne? Oder wenn man dann doch ein bisschen zu hohen BMI hat.
Krass. Krass. Was haben wir denn noch als nächstes jetzt zu besprechen? Das sind doch die insgesamt, wie es aussieht im Depot, oder? Die
ganz Sachen. Genau. Richtig. Da bin ich gespannt, was deine Top 3 sagen.
Meine Top 3: Broadcom 166%, aber RTX lauert mit den Raketen im Hintergrund. Constellation Energy 450% und CrowdStrike 670%. Und wie ist es denn bei dir? Das ist ja hier eine glatte Summe da oben.
Ja, tatsächlich war es zu dem Zeitpunkt exakt eine runde Summe. Also erstmal Alphabet 403%. Witzigerweise sind ein Stück runtergekommen, ja, was man letzten Monat waren sie ja noch auf Platz 2. Apple 419%, hat sich also ein bisschen besser gehalten, wenn man so möchte. Und Nvidia 2500%. Muss man sagen, auch nach den Quartalszahlen sind sie doch recht stabil geblieben, und die waren ja wieder wahnsinnig gut. Insofern bleibt mir nichts anderes übrig, einfach zu halten, denn das Thema ist nach wie vor nicht durch. Mal sehen, wie weit diese Reise geht. Einstandskurs hat mir ja diese Woche schon mal geschickt, 6 Euro irgendwas. Ne?
Wahnsinn.
Schön.
Also die hast du dir auch verdient, ne?
Die hast du dir auch verdient. Das ist ewig so
weit. Licht ist es auch Schatten.
Stimmt.
Mein Gott, was ist denn da los bei PayPal schon wieder?
Ja, PayPal hat bei mir den Platz 3 erreicht, also im negativen Sinne. Minus 78% auf diesen Tiefs. Boah. Und das ist schon bitter, weil es auch jetzt keine kleine Summe war. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass dieses Unternehmen einfach viel mehr Potenzial hat. Aber sie schaffen es nicht. Noch nicht. Ja, der neue CEO wird es richten, hoffentlich. Upstart minus 83, sind auch wieder ein Stück zurückgefallen. Interessant, hier aus dieser Liste ist Innovative Industrial Properties rausgefallen. Sie sind ganz gut gestiegen, und gleichzeitig ist PayPal so schön gefallen, weshalb die weg sind. Und natürlich meine rote Laterne Digital Turbine, die wahrscheinlich auch für ewig bleiben wird. Mein Mahnmal im Depot, die minus 93%. Ja, die werden uns hier wahrscheinlich regelmäßig weiter begrüßen. Bei dir, lieber Philipp, gibt es aber auch Negatives zu berichten.
Ja, ServiceNow, schön verkackt, minus 25%. Universal Music, minus 28%. Musik hört ja heutzutage keiner mehr. Und Novo Nordisk, minus 60%. Aber es gibt nichts, was ich nicht halten würde. Und deswegen, Marcel, erzähl uns doch mal, führ uns doch mal durch das Ranking der Performances von uns, von den Indizes, bitte.
Ja, also ganz, ganz, ganz unten. Fange ich mal an.
Ja.
Mit der schlechtesten Performance im Februar, von dem, was wir jetzt hier tracken zumindest, bin ich.
Ja? Willst du, Marcel, oben stehen, musst du die Tabelle Wie geht's? Anders rumdrehen?
Ja, umdrehen.
Und herumdrehen.
Woran liegt das? Die Big Techs, die bei mir ja, ich sag mal, eine wahnsinnige Gewichtung haben mittlerweile im Depot, heißt wahnsinnig, aber eine überwiegende Gewichtung haben, die haben alle natürlich nach den Hochs, die erreicht haben, im letzten Monat ein bisschen absacken lassen. Und das hatte zur Folge, dass natürlich hier das Gewicht von oben drückte, während Software weiter fiel, was ja dann, ich sag mal, der zweitgrößte Anteil ist natürlich so Software bei mir. Und das hat ebenfalls auch ein bisschen reingehauen, weshalb ich hier eine Underperformance erzielt habe für diesen Monat. Und nur mal so, meine Top 5 Gewichtung machen 42% des Depots aus. Das ist natürlich auch durch Nvidia natürlich ein großer Punkt. Nvidia war trotzdem noch relativ stabil, aber Apple, Alphabet und Amazon haben natürlich jeweils so um die 10% abgegeben, was natürlich dann schwer zu stabilisieren ist. Ja, aber das ist halt so, hat mir vorher sehr viel Rendite gebracht. Das muss man vielleicht auch mal auf diese Weise sehen. Deswegen bin ich da entspannt. Ja. Das kann auch mal vorkommen, dass man da natürlich ein bisschen bremst.
Man muss,
und naja, wenn das wieder gut läuft. Genau, eben. Und der März ist ja schon wieder gut angelaufen. Da ist auch schon recht viel wieder rausgeholt. Ich glaube, ich bin jetzt diesen Monat auch schon wieder 3% im Plus, was natürlich die minus 5,4% dann durchaus schmälert. Aber die Zeitpunktbetrachtung ist natürlich beim Depotrückblick entscheidend. Danach folgt unser MVI Wikifolio aus ähnlichen Gründen 4,9% minus, weil auch hier natürlich die Big Techs dann doch ein bisschen stärker fokussiert sind. Und darauf folgt der Kapitalist, der auch nicht performen konnte oder nicht besser als der Markt mit minus 1,8%. Die Nasdaq auch minus 3%, die habe ich jetzt fast unterschlagen. Also auch hier sieht man natürlich, die Top-Techies sind eben runtergekommen. S&P 500 mit minus 1,4% auch jetzt eher im negativen Bereich. Und der MSCI World mit minus 0,2%, recht stabil, muss man ja sagen. Dagegen stehen der DAX mit 2%, der Eurostoxx mit 2,2% und der liebe Philipp mit 2,3%. Und du darfst erklären, wieso du hier den Markt schlägst.
Ja, bei mir war es tatsächlich die Summe. Also es war auch eine Constellation Energy, die gut gelaufen ist. Und ich hatte ja noch eine RTX, läuft auch richtig stark jetzt gerade an. Und Trane Technologies, also meine 100%er, haben ein paar Prozent draufgelegt. Ja, also und da kommt dann so langsam der Zinseszins rein. Ne?
Genau, also sprich, deine höchsten Positionen im Depot haben eben sehr gut performt, was natürlich das Depot antreibt, überwiegend, mal abgesehen von CrowdStrike. Und bei mir waren es eben überwiegend, die negativ gedrückt haben, was natürlich den gegenteiligen Effekt dann erzielt. Und so gewinnt man und so verliert man manchmal.
Ja, aber wir halten ja durch, ne? Das ist ja immer das Wichtige. Also, was sollen wir sonst sagen? Wir halten durch, wir machen weiter. Es macht ja auch immer wieder Spaß hier. Und wir machen weiter. Kaufkandidaten, Marcel, du liegst doch bestimmt auf der Lauer, auf der Mauer liegt ein Marcel.
Ja, genau. Ich habe mitgebracht als meinen Kaufkandidaten einmal Palo Alto Networks. Da werden wir auch gleich nochmal tiefer drauf eingehen. Und ein Unternehmen, sehr spannend, Datadog, die auch seitens der KI eher profitieren als ein Problem darstellen, aber eben abverkauft wurden. Weshalb ich hier auch an der Seitenlinie gerade bin, wenn gleich nicht auch das Tief wahrscheinlich nicht mehr, werde ich wahrscheinlich nicht mehr erreichen, wenn sich nochmal ein Rücksetzer gibt. Insofern wege ich weiter ab und schau mal, welches das Unternehmen ist, das nächstes wird. Vielleicht auch beide, wenn es passt. Naja. Ich möchte mit dir das Thema Cybersecurity aufgreifen. Jetzt erstmal mit Palo Alto. Später kommen wir nochmal kurz zu den CrowdStrike-Zahlen. Und Palo Alto ist halt, ich meine, viele kennen sie ja, ne? Sind quasi oder teilen sich quasi den CrowdStrike. Ja. Markt ganz oben mit fast unter den Zweien, muss man sagen, in dem Bereich. Und sie haben eben doch ein sehr, sehr starkes Produkt oder auch Produkte, muss man ja sagen, die funktionieren. Ein Wachstum, was wieder anzieht, nachdem sie eben auch hier geschafft haben, ihre Umsätze quasi umzustrukturieren. Und ohne Cybersecurity wird es halt schwierig. Und vor allen Dingen ist es KI-lastiger, also sprich etwas, was natürlich profitiert davon, dass man mehr und mehr eben auch digitalisiert. Sie sind da eben mit ganz vorne dabei und davon Cloud, Firewall, Endpoint Protection und so weiter und so fort, sind sie eben da operativ sehr, sehr interessant. Sie sind Marktführer in Next-Gen Cybersecurity. Ich sag mal, ähnlich wie die Falcon-Plattform von CrowdStrike sind sie eben auch sehr, sehr groß, sehr stark. Haben ordentliches Wachstum mittlerweile wieder, das deutlich angezogen ist, muss man auch sagen. Margen sind natürlich auch angestiegen und die Login-Effekte sind so gut, dass das Unternehmen eben sagt, wir bieten unseren potenziellen Kunden an, 6 Monate kostenlos unsere komplett KI zu nutzen, wenn stattdessen die anderen KI-Sachen rausfliegen. Quatsch, die anderen Cybersecurity-Softwares rausfliegen. Das heißt, wenn ein Unternehmen sich entscheidet, ich brauche jetzt hier eine Cybersecurity-Plattform, die komplett löst, dann kann ich zu Palo Alto gehen, kriege 6 Monate frei, was ja dann doch ein erhebliches Sümmchen ist, was man dann spart, und kriege aber alles aus einer Hand und muss jetzt nicht noch, keine Ahnung, für X, für Y, für das, dies noch extra zahlen, was natürlich das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen einfacher macht für viele Kunden, was aber auch das Wachstum zeigt, dass das genutzt wird. Insofern spannendes Unternehmen, und die Kennzahlen zeigen weiterhin sehr großes Wachstum, Philipp. Das denkt man, glaube ich, manchmal gar nicht. Ne? Bei Palo Alto schaut man auf die Fundamentals, hat man doch, wie ich finde, ein ordentliches Wachstum, weil es zugenommen hat, ordentliche Margen mittlerweile auch. Die Umstrukturierung hat sehr gut funktioniert, und das ist, finde ich, auch ein Zeichen, dass das Management, gerade auch der CEO, hier wirklich einen hervorragenden Job macht. Dazu noch eine ordentliche Cash-Position, die sie haben. Ich glaube, als Buy-and-Hold-Investment bin ich getriggert. Was sagst du?
Mir ist da zu wenig Dynamik drin. Also ich bin ja auch bei CrowdStrike drin. Ich will auch nicht überdiversifizieren in dem Bereich. Aber das ist ein solides Unternehmen. Ich glaube, wer jetzt hier Bock hat, reinzugehen, buy and hold. Man kann hier auch schon auf eine mögliche Dividendenzahlung setzen, aber vielleicht auch auf einen Sparplan. Also man hat hier, glaube ich, alle Freiheiten, und auf jeden Fall macht man meines Erachtens nach damit nichts falsch.
Ja, ja, und auch charttechnisch muss man sagen, die Rücksätze auf die $138 war erfolgreich, wurde auch gut verteidigt, sprich, da kamen wieder mehr Käufer rein, als Verkäufer im Markt waren, was natürlich dann auch das Volumen erhöhte. Insofern könnte es wieder eine schöne Chance sein, auf dem Weg, auf dem langfristigen Aufwärtstrend, der ja nach wie vor intakt ist, auch einen guten Einstieg zu finden oder eben einen Tranchen, Sparplan, je nachdem, wie man das eben machen möchte. Aber ich muss sagen, diese Transformation von, ich sag mal, einem etwas altbackenen Cybersecurity-Unternehmen zu einem sehr, wirklich vorweggehenden mit CrowdStrike zusammen, ist, finde ich, ein sehr gutes Zeichen, ein starkes Signal. Und wir erinnern uns ja noch, da ist ja Palo Alto mal richtig abgesackt, weil die Quartalszahlen gezeigt haben oder der Ausblick dann gezeigt hat, das war schon ein paar Jährchen her, dass sie jetzt so wahnsinnig einstampfen, einfach weil diese Abrechnung quasi umgeändert wurde und auch die Produkteinführung der Next Gen quasi angefangen hat. Und das wirkt eben jetzt, und das sieht man hier auch in den Zahlen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ja, buy and hold, high growth kann man nach wie vor noch sagen. Du sagtest, kein Kauf ist jetzt nicht so deins, aber du willst nicht übergewichten in dem Segment. Das macht ja auch nicht aus Sinn. Absolut. Wobei ich immer sage, Cybersecurity kann man eigentlich nie genug kriegen. Ne?
Also ja, Sicherheit ist natürlich etwas.
Gerade mit KI können wir vorstellen, da wären natürlich noch viel mehr Angriffe, noch viel leichter Softwareprozesse auseinandergesetzt. Dann lass mal noch Quantencomputing kommen. Dann wird das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Niveau laufen. Aber ja, wer davon wie profitiert, werden wir sehen. Aber ja, du sagtest die Quartalszahlen, Philipp. Richtig, von deiner
Seite. Genau, du hast welche mitgebracht, und CrowdStrike war ja auch mal wieder, wie man es erwartet hat, einfach. Ne? Also war ja wirklich nichts Schlimmes und hat auf jeden Fall eigentlich für mich wieder super performt, super stabil. Auch in Zeiten, wo Unternehmen den Gürtel enger schnallen, wo sie auch weniger Geld ausgeben, wachsen sie trotzdem. Und das ist für mich persönlich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen.
Ja, genau. Ich möchte auf die Zahlen noch ein bisschen eingehen. Also gewinnseitig klar über den Erwartungen, umsatzseitig eigentlich fast getroffen, muss man sagen. Da waren die Analystenschätzungen relativ nah. Aber ich habe mal noch ein paar Kennzahlen rausgesucht, die durchaus spannend sind, gerade im Bereich Software und Cybersecurity. Klar, der Umsatz mit 23,3% Wachstum year over year die Erwartungen geschlagen. Aber eben wichtige Kennzahl, das Ending RRR, ne, also sprich die wiederkehrenden Umsätze insgesamt, auch mit den neuen inklusiven und auch mit denen, die weggegangen sind von CrowdStrike, von mir aus zu Palo Alto, wo auch immer hin, ist zum ersten Mal über 5 Milliarden gestiegen, und zwar auf 5,25 Milliarden, was ein Wachstum von 24% ist. Dann die neuen, die dazugekommen sind, also da die neuen Buchungen oder Net New Ich will es nicht zu technisch machen, aber es ist wichtig, gerade im Hinblick auf, wird KI die Software ersetzen, muss man sagen, ist das hier auf einen Rekordwert gestiegen mit +47%. Also auch das deutlich über den Erwartungen. Und selbst die Net Dollar Retention Rate oder eben die Net Retention Rate, je nachdem, ist das gleiche, mit 115%, auch deutlich über den 110%, die wichtig wären. Und das zeigt natürlich auch, wie gesund das ganze Upselling funktioniert, also wie man doch neue Produkte und noch mehr Ausgaben eben ermöglicht bei den bestehenden Kunden. Die Rule of 40 wird über, also ist bei 47 und damit natürlich herausragend, um da mal die Kennzahlen richtig aus dem Software-Thema zu lassen. Also wir haben hier weiterhin zu tun mit einem sehr stark wachsenden, sehr erfolgreich wachsenden, mit Produkten, die eigentlich bei den Kunden noch mehr denn je gefragt werden. Und das sind auch die Highlights, wenn man so möchte, dass eben die Kunden hier verstärkt auf die gesamte Falcon-Plattform setzen und nicht nur auf Einzellösungen, die CrowdStrike anbietet. Ja, also man könnte ja auch sagen, ich mache jetzt hier Option A und B und C, aber sie haben das komplette Universum gebucht und das Falcon Flex Modell, das boomt eben besonders. Und hier alleine dieses Falcon Flex Modell hat 120% Wachstum im wiederkehrenden Bereich und hat da auch einen neuen Rekordwert erreicht. Außerdem hat man die Profitabilität erreicht. Das heißt, das erste Mal ein GAAP-profitables Quartal in der Geschichte, weil sonst hat man natürlich immer Verluste geschrieben, in Anführungszeichen. Und der Cashflow ist auch auf wirklich ja um 56% angestiegen. Also Philipp, dem Unternehmen geht's sehr gut. Was sind die negativen Sachen? Auch die möchte ich hier nicht ganz unterbelichtet lassen. Klar, der Markt hat kurz schlecht reagiert. Danach im Laufe des Tages jetzt zum Ende des Tages, zum 4. März, ist die Aktie schön ins Plus gelaufen. Die Wachstumsverlangsamung, ja, die gehört natürlich dazu. Wenn man in absoluten Zahlen natürlich steigt, ist natürlich die relative, ja, das relative Wachstum natürlich immer ein bisschen weniger. 23% Wachstum sind immer noch stark, aber im Vergleich zum letzten Jahr, sprich das Fiskaljahr 25, liegt das Umsatzwachstum bei 29% oder lag erst bei 29%. Dementsprechend eine Verlangsamung, aber das ist völlig normal. Und auch hier nochmal wichtig, CrowdStrike positioniert sich als sehr erfolgreich als AI, also KI, Native Security Operations Center. Sehr wichtig also, die Integration von KI-Futures treibt das Cross-Selling. Über 67% der Kunden nutzen bereits 5 oder mehr Module der Plattform. Also man sieht, die Nachfrage ist groß, CrowdStrike ist gesund und wir können mit ruhigem Gewissens auch das nächste Anthropic Update abwarten und auch wenn da vielleicht die Marktreaktion negativ ist, können wir uns sicher fühlen, CrowdStrike ist weiterhin auf der Gewinnerseite. Philipp, dazu viel gesagt, glaube ich, die nächsten Quartalszahlen wären von C Limited. Vielleicht ein Unternehmen, was dich gar nicht so sehr interessiert, Philipp, aber für diejenigen, die ein bisschen, naja, ich sag mal, regional diversifizieren möchten, neben vielleicht auch Mercado Libre, ist C Limited immer sehr spannend. Sie haben ja drei.
Da haben wir auch schon so viele Jahre schon hier im Podcast.
Ja, ja, doch, also immer
das
wieder.
Das ist immer mal, ganz ja, interessant.
Das stimmt. Und vor allem die Entwicklung ist eigentlich spannend, weil wir hier von einem immer noch sehr stark wachsenden Unternehmen sprechen. Und gerade ja, dieser Wunsch kam auch aus der Community, dass man sich das mal genauer anschaut. Und haben wir natürlich gemacht. Und auch hier muss man sagen, gewinnseitig bisschen über den Erwartungen, nichts Besonderes. Umsatzseitig deutlich stärker als erwartet. Mit 38,4% Wachstum ist man eben wirklich sehr, sehr gut. Man muss überlegen, 6,9 Milliarden Dollar fast. Also ist schon wirklich gut für ein Quartal von C Limited. Hat man also deutlich zugelegt. Und auch hier ist man profitabler denn je mit 72,9% Wachstum. Krass. Hat man 410 Millionen Gewinn gemacht. Und ja, Gewinn pro Aktie, der lag aber ein bisschen drunter wiederum. Da hatten die Analysten mehr erwartet, was die Aktie natürlich dann wiederum zusetzte. Aber aus meiner Sicht ein bisschen irrational, denn die Rule of 40 ist mit fast 50 auch immer noch herausragend stark.
Richtig gut.
Und vor allem konnte das Management erklären, warum diese Gewinne jetzt nicht ganz so hoch sind, wie das die Analysten erwartet haben. Der Grund ist hier ganz einfach, man investiert mehr in die Logistik und investiert dahingehend natürlich auch, ich sag mal, in zukünftiges Wachstum. Und das ist schon nochmal was Wichtiges, wie ich finde, dass man das, wenn man das einordnen kann, ne, dann kann man da auch, ich sag mal, mit Sicherheit sagen, okay, das passt. Also die Wachstumsbeschleunigung selber ist wirklich grandios, muss man sagen, also aufs Gesamtjahr sind es fast 23 Milliarden Dollar. Shopee, was im Prinzip so ein bisschen dieses Amazon ist, ne, von C-Limited, ist das E-Commerce-Segment. Das wuchs mit fast 36% richtig stark. Auch hier die Ad-Einnahmen, die explodieren regelrecht. Also alles, was so Werbesachen sind, ist da auch nochmal ein echter Treiber. Und dann kommt noch das Goldstück, muss man sagen, und zwar C-Money. Das ist ja das Fintech
Ja.
Portfolio, was sie haben, und das haben sie ja erst relativ spät aufgebaut, aber das läuft extremst und der Umsatz in dem Fintech-Bereich, der wuchs um 54%, das Kreditportfolio wuchs um 80% auf 9,2 Milliarden Dollar. Jetzt könnte man sagen, oh, gefährlich, könnt ja viel wackeln, aber sie haben eine Ausfallrate von niedrigen 1,1%, das ist quasi nichts unter diesem in dieser Branche. Und dann kommt noch das dritte Geschäftsmodell, Garena, was das ganze Thema Gaming, das war früher der Treiber. Da haben ja viele gesagt, das Ding ist ja auch durch, aber die Bookings bei Garena waren auch durchaus wieder gut. Also es kam wieder zurück mit 23,8% Wachstum, kann man sagen, auch nicht schlecht. Ja, aber weil der Gewinn eben unter den Erwartungen lag, wurde die Aktie mit 15% abgestraft. Und ja, Marketing und Logistik sind eben hier die Gründe. Aber ich glaube, das macht durchaus Sinn, da mehr in Wachstum zu investieren und da vielleicht mal ein bisschen auf Gewinne zu verzichten, gerade weil sie auch kein Dividendenwert oder irgendwas ist. Ne?
Hier ja, geht's wichtig ist ja aber sowas. Weil wichtig ist ja aber sowas auch immer, das sind die Cashflows, ja. Und wenn die passen, dann passen sie. Das muss man einfach so sagen. Ja? Also dann kannst du auch einfach viel machen. Und ja.
Noch was zu deswegen. Den Logistikgeschichten oder Investitionen, das ist vor allen Dingen betrifft, oder laut CEO, betrifft das die KI-Modelle im Logistikrouten, die gerade bei Shopee extremste Kosten senken können und damit natürlich optimieren. Und das wird wiederum dazu führen, dass Käufer eben eine Express-Option haben. Und da geben sie jetzt schon 15% mehr aus, dadurch, dass eben dann die Sachen schneller kommen und auch dementsprechend günstig, trotz dass sie schneller kommen. Und das ist natürlich etwas, was sehr gut ist. Und die monatlichen aktiven Käufer stiegen auch um 15%, was eben zeigt, dass man dann doch gut integriert ist in diese Plattform und sagt, okay, ich gehe nicht woanders hin. Ähnlich wie wir, würde ich jetzt sagen, mal für mein Leben Amazon einfach bevorzugt nutze. Ja, das ist so hier relativ ähnlich, muss man sagen, nur eben für Südostasien hauptsächlich, aber ja auch noch für andere Teile in dieser Welt. Nein, ja, spannendes Fall, Unternehmen. Also. Ich bin investiert, bin tief im Minus nach wie vor, bleibe aber dabei, weil mir einfach hier die Story nach wie vor gefällt und die Entwicklung passt ja. Warum sollte man dann im Minus verkaufen? Ja, das ist das große Fragezeichen. Also man könnte vielleicht sogar aufstocken.
Gehe ich auch voll mit. Also das ist einfach ganz entspannt. Einfach immer dabei bleiben. Das ist eine schöne Alternative, wenn man auch so ein bisschen den Fuß in die Emerging Markets sich mit reinsetzen möchte. Das stimmt. Du hast uns noch ein weiteres Unternehmen mitgebracht.
Genau. Ich will dich jetzt nicht langweilen, Philipp, aber es ist ein Softwareunternehmen. Ja, und ja, heute allgemein sehr softwarelastig. Liegt aber auch daran, dass die Quartalszahlen und dass jetzt gerade natürlich sehr viel passiert in dieser Woche mit eben wenig stationären, muss man sagen. Und MongoDB ist ja, ich sag mal, ein Highlight insofern, weil sie sich ja entzogen haben von diesem Softwareabverkauf, den sie hatten oder der die ganze Branche hatte, außer MongoDB, weil sie ja in den letzten Quartalszahlen immer wieder gezeigt haben, dass ihre KI und auch das Atlas, was sie eben bringen oder mitbringen, stark steigen und sehr wachsen. Aber jetzt kam eben der Knall und Philipp, ich bin froh, dass ich damals die Gewinne mitgenommen habe, die wirklich, ich glaube um die 70-80% betrugen, das war schon wirklich gut. Umsatzseitig Top-Quartal, auch muss man sagen, da Atlas, der Umsatz, der steigt weiterhin sehr, sehr stark und macht nun 72% des Gesamtumsatzes aus, also die ganze Cloud-Plattform, die sie anbieten. Auch die Net Retention Rate, die ja hier wichtig ist, die gräbt KI nach nichts ab. Klar, es wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis das wirkt, aber 121% natürlich auch ein sehr starkes Signal, vor allem, weil es gestiegen ist. Ja, also es ist nicht gefallen oder so, sondern es ist nach wie vor so, dass mehr ausgegeben wird. Und die Rule of 40 mit 46 weiterhin auch exzellent. Also Zahlen super, Kundenwachstum richtig gut, 2700 neue Kunden gewonnen. Das ist auch sehr, sehr stark. Operative Effizienz ist hier auch hervorzuheben. Da sind sie eben auch mit dem Free Cashflow deutlich angewachsen. Und auch hier muss man sagen, heißt die KI oder dieses KI-Tool, was sie anbieten auf ihrer Plattform Vector Search. Und auch hier innerhalb eines Jahres hat sich diese Anwendung fast verdoppelt. Und das
stark.
Ist schon wirklich stark, klar, auf einem niedrigen Niveau hat sie das eingeführt. Aber auch Salesforce hat ja gesagt, dass sie sehr, sehr stark sehen, dass die KI-Lösungen angenommen werden. Und ja, jetzt ist aber der Schockausblick eben für dieses Geschäftsjahr. Und hier erwartet MongoDB eben nur noch 2,88 Milliarden Dollar Umsatz. Und das ist eben nur noch ein Wachstum von 17%. Und hier hatte der Markt aber 23% gedacht. Weshalb natürlich hier so ein klassisches High-Growth, Implosion stattgefunden hat. Die Aktie ist extremst gefallen. 25% ging es runter. Und dazu kommt jetzt noch, dass man natürlich die Vertriebsstruktur, also die Go-to-Market, ja, Strategie überdenkt und nochmal neu umbaut, was natürlich wiederum nicht gut ist für jetzt Folgequartale, weil das auch immer mal die Pipeline lähmt. Naja, und im Management gibt es auch noch einen Wechsel, was zusätzlich für ein bisschen Unstimmung sorgt. Also mal abwarten, bis die Aktie sich wieder, ich sag mal, regelrecht ausgebrochen hat.
Trotzt hat, ja.
Ja, und ich meine, die Bewertung ist nach wie vor recht hoch für MongoDB. Ich glaube, über 20 Milliarden Market Cap auch nach dem Abverkauf noch, bei eben ja unter 3 Milliarden Umsatz, die für dieses Jahr gedacht sind. Ich finde es immer noch teuer, weshalb das ja auch ein Grund war, rauszugehen. Und ich glaube, wenn sie sich wieder gefangen hat, die Aktie, könnte sie wieder spannend sein für langfristige Investoren. Denn auch hier muss man sagen, ist man gut implementiert und wenig, man läuft wenig Gefahr, durch KI ersetzt zu werden. Eher profitiert man davon, weil man eben auch hier die Datenhoheit hat, was immer sehr wichtig ist. Und so positionieren sie sich ja auch, dass man eben mehr und mehr die KI-Applikationen auch auf ihrer Datenbank nutzt. Ja. Spannend. Aber natürlich kein Geschäftsmodell für dich, Philipp.
Oh, ich bin wieder wach.
Was? Marcel? Aber jetzt für dich. Jetzt kommt was für dich, Philipp. Ich brauche gar keinen Kommentar von dir für MongoDB, weil ich weiß für dich kein Kauf. Aber der Netflix-Deal ist geplatzt.
Krass.
Das ist doch mal noch was, oder? Also man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass der Konkurrent Paramount Skydance unfassbare 111 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen möchte für ja
Warner Bros.
Ja, also das ist ja unglaublich, weil Netflix hat ja 83 Milliarden Dollar geboten, was ja auch schon extrem ist. Aber Philipp,
du, gut für Netflix. Gut für Netflix. Es wird die Dividende kommen, es kommen die Aktienrückkäufe. Da haben die Aktionäre mehr davon, als wenn sie sich so ein Blödsinn ans Bein binden.
Vor allem auch die strategische Disziplin gefällt mir ganz gut, dass man hier nicht um jeden Preis die Übernahme tätigen muss, sondern sagt, okay, komm, das macht jetzt keinen Sinn. Wir gehen raus. Und politische, regulatorische Risiken gab es ja trotzdem. Also die Wettbewerbsbehüter hätten natürlich trotzdem gesagt, wir gucken uns das ganz genau an. Insofern muss man hier auch nicht jeden Preis zahlen. Und am Ende gibt es trotzdem noch 2,8 Milliarden Dollar, weil eben Paramount dann die Breakup-Fee bezahlen muss. Insofern, was macht die Aktie? Die ging zurück in den Aufwärtstrend, nachdem der Aufwärtstrend ja gebrochen war, nachdem diese Zahlen kamen. Also, und jetzt ist der Weg nach oben wieder frei, Philipp. Eigentlich praktisch. Jetzt könnte man immer noch einsteigen, in meinen Augen, weil man die Trendlinie weiterhin hat. Insofern.
Dann bedanken wir uns bei Paramount.
Zurück. Ja, krass.
Und Marcel, du hast es gerade gesagt, Konsequenz ist das, was du so magst. Und ich werde jetzt konsequent ins Bett gehen.
Das machst du richtig.
Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für die Einblicke in MongoDB. Ich werde bestimmt heute Nacht davon träumen.
Ja, ich
aber natürlich auch für die Einblicke in dein Depot. Marcel, ich würde sagen, wir machen jetzt wie immer einen gemeinsamen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind eure Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei euren beiden Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.
Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic. Und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door. Individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast. Taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Werbung Ende.